Wir gehen weiterhin davon aus, dass im Jahr 2030 die Methansynthese bzw. Methanisierung von CO2 aus Abgasen technischer Standard sein wird. Anlagen wie die von uns betriebene hier werden dann nicht nur klimaneutral sein, sondern zu einem Entzug von CO2 aus der Atmosphäre beitragen können, was gleichzeitig auch zu einer gesteigerten Produktion von Biomethan führt.
Herzlich willkommen bei Bioball im Gespräch, dem Bioökonomie-Podcast des Innovationsraums Bioball. Unsere Podcast-Reihe gibt informierte Einblicke in kreislaufbasierte Innovationen und neue Denkanstöße zur Bioökonomie von und für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Herr Domin, ich freue mich, mit Ihnen heute eine neue Folge unserer Bioball-Podcast aufnehmen zu können zum Thema Kreislaufwirtschaft im weitesten Sinne. Mein Name ist Manfred Kircher. Ich werde Sie durch dieses Gespräch führen. Ich werde das moderieren. Ich bin im Vorstand des Vereins Bioball. Bioball heißt ja Bioökonomie Ballungsraum. Wir führen ein großes Forschungsprojekt durch zur Entwicklung von Technologien für die Bioökonomie und auch für die Kreislaufwirtschaft, soweit sie biobasiert ist. Ich bin Mikrobiologe von Haus aus und habe das Konzept für dieses Forschungsprojekt mit konzipiert und koordiniert. Und würde Sie jetzt fragen, sich selbst vorzustellen, als Person, als Mensch und dann vielleicht auch auf Ihr Unternehmen einzugehen.
Zunächst vielen Dank für die Einladung zur Teilnahme an diesem Podcast. Mein Name ist Peter Domin, ich bin Diplom-Ingenieur der Umwelttechnik mit Schwerpunkt Verfahrenstechnik. Derzeit bin ich hier als Geschäftsführer bei der Rhein-Main-Biokompost GmbH angestellt. Die RMB sitzt im Osthafen direkt an der A661. Hier betreiben wir eine Bioabfallbehandlungsanlage, in der die Verfahren Vergärung und Kompostierung kombiniert werden. Wir haben hier in 2020 an diesem Standort bereits ca. 70.000 Tonnen biogene Abfälle verarbeitet und wir verarbeiten die Bioabfälle der Stadt Frankfurt und des Landkreises Offenbach. Das sind unsere Hauptauftraggeber. Wir haben natürlich noch einige weitere Kunden, aber das Gros wird von den beiden gestellt. Das bedeutet, dass sich aktuell über 1 Million Bürger auf unsere Dienste verlassen können und wir übernehmen diese Verantwortung auch gerne hier. Der Gesellschafter der RMB ist zu 100% die FES, Frankfurter Entsorgung Service GmbH. Diese wiederum gehört zu 51% der Stadt Frankfurt und zu 49% dem privaten Entsorgungsunternehmen Remondis. Diese Partnerschaft zählt übrigens zu einem der ältesten PPPs in der Branche. Für mich als Person war es immer wichtig, durch meine berufliche Tätigkeit etwas für die Umwelt zu tun. Und ja, ich denke, das gelingt uns hier auch. Das Besondere an unserer Anlage ist die zentrale geografische Lage mitten im Stadtgebiet. Vor dem Hintergrund des Themas Emissionen in der Nachbarschaft ist das schon eine Herausforderung. Uns ist es aber bis heute gelungen, die Anlage im Einklang mit der Nachbarschaft zu betreiben. Durch die zentrale Lage der Anlage mitten im Stadtgebiet entfallen natürlich lange Anlieferwege für die Sammelfahrzeuge der FES und der anderen Lieferanten, was natürlich im Sinne der Umwelt ist. Ebenfalls erwähnenswert ist die Tatsache, dass unsere Anlage eine der ersten in Deutschland war, in der Bioabfall auch vergoren wurde, rein um regenerative Energie aus Abfall zu erzeugen. Dies ist zu einem großen Teil dem damaligen grünen Stadtkämmerer Tom Königs zu verdanken. Die Anlage ist seit September 1999 ununterbrochen in Betrieb. Dies gilt auch für unseren ersten Fermenter. Mittlerweile haben wir ja zwei. Dieser ist sage und schreibe jetzt seit fast 22 Jahren rund um die Uhr und ohne jegliche Unterbrechung in Betrieb.
Herr Domin, vielen Dank. Das war eine Menge Information, gleich in den ersten 5 Minuten, gefühlt zumindest. Ja. Und da sind vielleicht nicht alle Begriffe, die Sie so genannt haben, den Zuhörern so geläufig und müssten auch eingeordnet werden. Ich habe immer ein paar Stichworte gemacht. Sie erwähnten, dass Sie bis in 2020 70.000 Tonnen Bioabfälle verarbeitet haben. Von 1 Million Bürger und Bürgerinnen in Frankfurt und Offenbach. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das alles private Abfälle aus der braunen Tonne? Ist da auch von den Gaststätten Bioabfall dabei oder aus der Lebensmittelverarbeitung? Was verbirgt sich hinter dem Begriff Bioabfälle?
Da kann sich viel hinter verbergen, da haben Sie schon recht. In unserem Fall sind es tatsächlich hauptsächlich Bioabfälle aus der braunen Tonne aus privaten Haushalten und Gaststätten, Kantinen, Schlachthöfe, Metzgereien. Solche Abfälle unterliegen ja anderen hygienischen Anforderungen in der Behandlung und die nehmen wir hier gar nicht an, weil wir diese Anforderungen gar nicht erfüllen können. Aber da sind wir auch nicht böse drum, weil unsere Anlage sehr ausgelastet ist. Wir haben gar keinen Bedarf, da noch andere Abfälle anzunehmen. Von daher kann man bei uns sagen, 99% Bioabfälle braune Tonne und der Rest organische Gewerbeabfälle rein pflanzlichen Ursprungs, zum Beispiel Marktabfälle.
Aha, also Sie verarbeiten ausschließlich pflanzliche Abfälle, keine tierischen. Genau. Das zweite Stichwort, das ich mir aufgeschrieben habe, Sie sagten, Sie hätten ein gutes Verhältnis zu Ihrer Nachbarschaft, trotz, das sind jetzt meine Worte, trotz Emissionspotenzials aus der Anlage. Was für Emissionen fallen bei Ihnen an aus einer Anlage?
Zum Glück fallen bei uns nicht viele an, sonst hätten wir ja Probleme. Aber die Möglichkeit besteht immer. Die diffusen Emissionen gibt es immer, allein durch die Anlieferfahrzeuge. Und eine Anlage ist nie hundertprozentig dicht, auch wenn sie gekapselt ist. Da hast du immer irgendwo einen Schlitz oder eine Lücke, wo irgendwas rauskommen kann. Die Hauptemissionen sind natürlich die, die über Biofilter gehen, die Abluft der kompletten Anlage. Und das sind in unserem Fall hier fast 60.000 Kubikmeter pro Stunde. Wenn die stinken würden, dann können wir machen, was wir wollen. Dann hätten wir Ärger. Natürlich muss das so aufbereitet werden, dass es nicht zu Beschwerden in der Nachbarschaft führen kann.
Sie sagten jetzt Anlage, ohne dass wir so eine ganz genaue Vorstellung haben, was sich darunter verbirgt. Ich nehme an, das ist einmal Kompostierung und Sie erwähnten ja vorhin auch Vergärung. Mit Vergärung meinen Sie wahrscheinlich die Biogasfermenter.
Genau.
Sind das die beiden Elemente, Kompostierung und Biogasfermenter?
Richtig. Die Kompostierung bedeutet in unserem Fall Tunnelkompostierung, hermetisch geschlossene Rottetunnel. Ist ja schon altbekanntes Verfahren. Und beim Verfahren Vergärung sprechen wir in unserem Fall von der Pfropfenstromvergärung in der Trockenvergärung nach Kompogas oder Töni mittlerweile.
Ja, damit haben Sie ja eine zentrale Funktion bei Bioball für unser zentrales Thema, die Bioökonomie. Denn die Bioökonomie will ja biogene Rohstoffe im Kreis führen, in dem Sinne, dass die Unternehmen aus den biogenen Rohstoffen Produkte machen, sei es Lebensmittel, sei es biogene Materialien, wie zum Beispiel Biopolymere, aus denen man dann auch Gegenstände machen kann, Produkte machen kann. Und die sollen dann im Kreis geführt werden, indem eben die, bei Ihnen zum Beispiel die Kompostierung oder die Biogasanlage, diese Produkte verwertet und der Kompost dann zum Beispiel wieder als Pflanzennährstoff auf die Felder kommt und erneut Biomasse entstehen kann für die Produktion.
Das ist korrekt. Man kann eigentlich sagen, dass die Kreislaufwirtschaft quasi Grundlage unseres Geschäftsmodells ist. Wir produzieren zum einen aus den angelieferten Abfällen mit Kompost natürlich einen natürlichen organischen Dünger und Bodenverbesserer. Das bedeutet, ein Großteil der organischen Grundsubstanz der Anlieferung geht auch wieder zurück in den natürlichen Kreislauf. Und zum anderen erzeugen wir regenerative Energie wie Biomethan, Strom und Gas.
Biomethan ist Biogas.
Biomethan ist aufbereitetes Biogas, was zum Ersatz für Erdgas benutzt werden kann. Ja.
Das heißt, Ihr Biogas wird in das Frankfurter Gasnetz eingespeist oder verwenden Sie das auch als Treibstoff?
Wir speisen unser Gas quasi in die größte Batterie ein, die Deutschland zur Verfügung hat, in das Erdgasnetz. Ja, und der Prozess, den wir hier betreiben, um nochmal auf das Thema Kreislaufwirtschaft zu kommen, ist weitestgehend wasserneutral. Das heißt, wir produzieren kein Abwasser und benötigen in der Regel auch kein Frischwasser. Die Luftemissionen sind CO2-neutral und belasten das Klima nicht. Das Einzige, was wir dem Kreislauf entziehen, sind Fremdstoffe aus Kunststoffen, die wir der Verbrennung zuführen müssen. Der Anteil ist jedoch mit 3 Massenprozent relativ gering.
Das, was für die Bürger und für die Wirtschaft Abfälle sind, das ist für Sie Rohstoff. Und da brauchen Sie natürlich eine gewisse Qualität, denn nicht alles darf später mit dem Kompost auf das Feld ausgebracht werden. Also da brauchen Sie eine Spezifikation. Nun weiß ich als Zeitungsleser, dass es häufig Klagen gibt, dass es zum Beispiel in die braune Tonne zu Fehlwürfen kommt und dass da auch Dinge drin sind wie Kunststoffe, die da gar nicht reingehören. Wie groß ist das Problem für Sie und wie gehen Sie damit um?
Das stellt für uns jedes Jahr und jeden Tag eigentlich ein großes Problem dar, weil die Kunststoffe nicht einfach rauszuholen sind. Es ist ein sehr heterogenes Gemisch, wie man sich vorstellen kann, wenn man mal in die Biotonne reinguckt. Wie will man die Kunststoffe rausholen? Wir müssen es irgendwie hinkriegen, schaffen wir auch. Da gibt es natürlich auch Grenzwerte für, ja, für das Produkt, was wir letztendlich erzeugen. Die halten wir auch ein. Und trotzdem kommt es immer häufiger zu Anmerkungen und Anrufen, warum denn da so viel kleines Plastik drin ist. Der Begriff so viel ist relativ. Wir halten die Grenzwerte ein, es stört die Leute aber trotzdem. Man kann sich sicher vorstellen, dass du 100% von dem, was reingeworfen wird, nie rauskriegst. Ja? Auch wenn du alle Grenzwerte einhältst, ist es optisch für manche immer noch ein Problem. Und deswegen sagen wir, je weniger vorne reinkommt, desto besser sieht es auch aus, was hinten rauskommt.
Also dann ist dieses Podcast jetzt die Gelegenheit, die Bürger und Bürgerinnen aufzufordern, mit Fehlwürfen vorsichtig zu sein, sie möglichst zu vermeiden, weil das eben später dann die Verwertung als Kompost, und das wollen wir ja alle, doch stark stört. Wir wollten aber nochmal auf das Stichwort Bioökonomie kommen. Welche Rolle sehen Sie für sich und für diesen Schritt der Kreislaufschließung in der Bioökonomie?
Ja, auch Bioökonomie ist für uns kein Fremdwort. Dies können wir an 2 Beispielen mal aufzeigen. Der Klassiker ist Das Beispiel Kompost, dieser ersetzt ja Mineraldünger. Und Mineraldünger wird ja mit herkömmlichen Energien hergestellt. Das kann man dadurch verhindern. Im Trend der Zeit liegt allerdings das Beispiel Biomethan. Unser Biomethan wird mittlerweile fast vollständig in den Kraftstoffmarkt vermarktet und ersetzt somit konventionelle Kraftstoffe. RMB ist seit 2 Jahren nach REZZERT EU zertifiziert und vermarktet jährlich ca. 25.000 Megawattstunden Biomethan in den Kraftstoffmarkt. Tendenz steigend.
Wo kann man dieses Biomethan für den Laien, der vielleicht zuhört, zur Erläuterung, das ist für Erdgasfahrzeuge zum Beispiel geeignet, wo kann man das kaufen?
Das ist eine gute Frage. Wir haben natürlich einen Vermarkter, der es für uns verkauft. Ich glaube noch nicht, dass es für Bürger jetzt verfügbar ist, sondern eher für Großabnehmer, die Flotten betreiben.
Ah ja, gut. Aber es ist vielleicht für manchen Zuhörer interessant zu wissen, Biomethan, Biogas kann auch als Treibstoff verwendet werden. Und wenn man sich darum kümmert, kann man es vielleicht auch irgendwo kaufen und sein Auto mit einem biogenen Treibstoff betreiben.
Natürlich, aber es ist auch durchaus möglich, dass es an den Tankstellen, die schon Gastankstellen haben, schon verfügbar ist. Ja? Das sind ja diese Betreiber von größeren Ketten.
Ja, richtig. Gut, Sie haben jetzt den Stand beschrieben, was Sie heute machen, nämlich Kompost und Biogas. Und das Biogas geht zum Teil ins Gasnetz und zum Teil wird es als Treibstoff verkauft. Das sind heute Ihre Produkte, die Sie aus den Bioabfällen machen. Wo sehen Sie denn Ihr Unternehmen 2030? Ich meine, wir haben ja eine Politik, die aus Gründen des Klimaschutzes die fossilen Rohstoffe zurückdrängt und damit auch den erneuerbaren Energien, und dazu gehört ja auch Biogas, Vorteil verschafft. Und gleichzeitig wollen wir ja auch in der Bioökonomie vorankommen. Wo sehen Sie sich 2030?
Die Zeichen für Unternehmen stehen gut. Der Gesetzgeber hat zum Beispiel die Treibhausgasminderungsquote eingeführt. Diese verpflichtet ja die Mineralölindustrie dazu, den Treibhausgasausstoß der von ihr in Verkehr gebrachten Kraftstoffe zu reduzieren. Der Anteil erneuerbarer Energien im Verkehrssektor lag im vergangenen Jahr bei gut 7%. Dieser Anteil soll bis zum Jahr 2030 auf über 30% steigen. Das durch unser Unternehmen produzierte Biomethan wird zur Erreichung dieses Ziels beitragen. Wir gehen weiterhin davon aus, dass im Jahr 2030 die Methansynthese bzw. Methanisierung von CO2 aus Abgasen technischer Standard sein wird. Anlagen wie die von uns betriebene hier werden dann nicht nur klimaneutral sein, sondern zu einem Entzug von CO2 aus der Atmosphäre beitragen können, was gleichzeitig auch zu einer gesteigerten Produktion von Biomethan führt.
Vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen als Erläuterung, Biogas besteht im Durchschnitt zu 40% aus CO2. Herr Dumin, Sie sagten eben, dass die Weiterverarbeitung von CO2, des CO2-Anteils aus der Biogasfraktion, dass diese Weiterverarbeitung eine CO2-Senke ist. Können Sie das noch mal ein bisschen erklären?
Aktuell emittieren wir CO2 in die Atmosphäre, auch wenn es neutrales CO2 ist.
Weil es biogen ist?
Ja, weil die Pflanze es vorher zum Wachstum aufgenommen hat aus der Luft, was sie jetzt hier beim Zersetzen wieder abgibt. Ja? Der Dünger geht wieder auf die Wiese, die Pflanze wächst wieder und sie nimmt genau wieder diese CO2-Menge auf. Deswegen ist es neutral. Trotzdem müssen wir ja nicht CO2 emittieren. Dann wären wir weniger als neutral, dann wären wir positiv. Wir würden der Atmosphäre CO2 entziehen können. Und das ist ja sauberes, biologisches CO2. Das heißt, man kann es verwenden, um mittels Katalysator oder irgendeinem anderen Verfahren, was vielleicht noch später mal kommt, das mit Wasserstoff zu CH4 zu verbinden. Und das ist die Methanisierung von CO2. Damit wären wir eine Anlage oder auch andere, die das machen könnten später, die der Atmosphäre CO2 tatsächlich entziehen, was wir jetzt noch emittieren.
Das heißt, der CO2-Anteil im Biogas, so wie wir es heute verwenden, und dieser CO2-Anteil von 40%, der geht ja jetzt in die Atmosphäre, der würde dann auf null reduziert. Aus diesem CO2 würden wir Methan machen.
Das wäre technisch sicherlich möglich.
Technisch ist das möglich, aber die Rahmenbedingungen machen es noch nicht wirtschaftlich.
Und dieses CO2 kann ja dann in Form von CH4 wieder als Kraftstoff verwendet werden, wodurch ich wieder konventionelle Kraftstoffe ersetze. Abschließend sei hier vielleicht noch das Thema Wasserstoff angesprochen. An Standorten wie dem unseren besteht aufgrund der Möglichkeit, regenerativen Strom durch Blockheizkraftwerke zu produzieren, grundsätzlich auch das Potenzial, Wasserstoff, also grünen Wasserstoff, durch Elektrolyse zu erzeugen. Die Rahmenbedingungen, um dies wirtschaftlich umsetzen zu können, sind jetzt noch nicht da, sollten aber dann sicher gegeben sein. Also eine ganz schön lange positive Kette.
Ja, und wir können sogar mit der Chemie, das haben wir ja vorhin schon erwähnt, aus diesem Methan noch einen Chemierohstoff machen, sodass der Kohlenstoff, der da drin gebunden ist, in diesem Methan, sodass der sehr, sehr lange entweder in Treibstoffen oder in Chemieprodukten gebunden bleibt und damit der Atmosphäre entzogen bleibt.
Ja.
Über die Verfügbarkeit von Wasserstoff haben Sie ja gerade geredet. Wie weit ist man denn da technisch in der Methanisierung? Also, von CO2.
Es gibt ein Start-up aus München, da wollen wir jetzt keine Werbung machen, das, glaube ich, in Dänemark jetzt die erste großtechnische Anlage baut. Im Technikumsmaßstab hat schon funktioniert und da wird jetzt tatsächlich eine großtechnische Anlage gebaut, mit vielen Fördermitteln natürlich, sonst wäre sowas nicht möglich. Das auch zu demonstrieren, dass das dauerhaft mit großen Mengen funktionieren kann. Und wenn das mal 1-2 Jahre gelaufen ist, glaube ich, werden andere auf den Zug aufspringen.
Ja, und genau sowas ist die Aufgabe von BioBall, von dem Forschungsprojekt Bioökonomie im Ballungsraum. Da komme ich jetzt vielleicht da drauf und erläutere das ein bisschen. Dieses Projekt wird vom Bundesforschungsministerium mit bis zu 20 Millionen Euro gefördert seit 2019. Und wir haben die Aufgabe, genau solche Projekte wie das, was Sie eben erwähnten, nämlich die Schließung von Kohlenstoffkreisläufen, von biogenen Kohlenstoffkreisläufen, zu unterstützen, indem Forschungsprojekte angestoßen werden und auch mit diesen 20 Millionen Euro finanziert werden. Da geht es darum, zum Beispiel auch aus den Bioabfällen, aus denen Sie Kompost machen, Chemieprodukte zu machen. Denn man kann auch die stofflich verwenden. Es geht darum, auch CO2 zu verwerten. Und da ist genau solch eine Technologie, wie Sie es eben erwähnt haben, nämlich aus CO2 Biomethan zu machen, haben wir da auch im Projektportfolio. Und dieses Methan, was da entsteht, das kann man dann sogar weiterverarbeiten zu Methanol. Und damit hätte man einen wichtigen Ausgangsstoff für die Chemie, was ja gerade hier in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main ein wichtiges Thema ist. Denn wir haben hier sehr viel Chemie, unter anderem ja am Standort Frankfurt-Höchst. Und diese Standorte müssen sich Gedanken machen, wie sie von fossilen Rohstoffen wegkommen. Da ist das eine Möglichkeit und der Vorteil ist sogar dabei, dass wir eben von Kohlenstoff ausgehen können, den wir in Form von Abfällen hier in der Region haben. Den müssen wir nur so aufbereiten, dass wir ihn auch verwenden können. Wie sehen Sie für die RMB eine Rolle in dem Innovationsraum? So nennen wir uns ja BioBall. Innovationsraum heißt, wir wollen die Akteure zusammenführen aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus der öffentlichen Verwaltung, um gemeinsam ja, Ideen zu entwickeln und auch Projekte zu entwickeln, zum Beispiel für Ihr Unternehmen RMB. Wie sehen Sie da Ihre Rolle bei BioBall und was erwarten Sie von BioBall?
Also die BioBall-Initiative bietet uns die Möglichkeit, innovative Themen einzubringen, die sich noch in der Findungsphase oder Entwicklung befinden, eben wie das gerade angesprochene zum Beispiel. Durch die Vernetzung von Wissenschaft und Industrie verfügt die Initiative über wirklich kompetente Möglichkeiten, Entwicklungen in die angewandte Praxis auch zu überführen oder ihnen den nötigen Schub zur Reife zu geben. RMB erhofft sich für die Zukunft konkret am Beispiel Methanisierung von CO2 davon zu profitieren und langfristig eine praxistaugliche Technik zu finden. Wir sehen BioBall als eine Art Katalysator, kann man sagen, der von der Finanzierung mittels Fördermittel und Vermittlung von Kompetenzen dazu beitragen kann, wichtige Entwicklungen für so eine nachhaltige Zukunft, wie wir sie planen, auch in die Praxis umzusetzen.
Das bietet sehr viele Ansätze zur Zusammenarbeit und zum Einbringen in unseren Innovationsraum. Wir haben ja sehr langfristige Ziele. Da möchte ich hervorheben, dass wir vor allem mit unseren Technologien zum Klimaschutz beitragen wollen, indem wir die Reduktion von Klimagasen, insbesondere von CO2, mit diesen Methoden, die wir entwickeln, reduzieren. Aber es gehört dazu auch Wertschöpfung, denn um diese Technologien durchzuführen, braucht es Geld, man muss Geld damit verdienen. So wie Sie das ja auch mit Ihren Produkten, dem Biogas und dem Kompost machen. Da möchte ich nochmal nachfragen nach dem dritten Fermenter, den Sie planen. Das, also dritter Fermenter heißt eine dritte Anlage zur Biogaserzeugung. Ich hatte anklingen gehört, dass Sie diesen Fermenter unter Umständen verwenden wollen, um Strom zu machen, also mit dem Biogas Strom zu erzeugen, mit dem Sie dann die Elektrolyse, eine Wasserelektrolyse betreiben können, um Wasserstoff zu erzeugen, mit dem Sie dann eben das CO2 wieder methanisieren. Das wäre ja ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Können Sie uns einen Zeithorizont nennen, wann Sie sich vorstellen könnten, so etwas umzusetzen?
Das ist eine Frage, die kann man momentan in der aktuellen Situation nicht konkret beantworten. Dazu müssen die Rahmenbedingungen gegeben sein. Wie Sie schon sagten, muss man damit Geld verdienen oder es wird gesponsert von irgendeiner Seite. Wäre ja auch denkbar, dass man da in die Zukunft investieren will. Jedenfalls muss es sich wirtschaftlich tragen und aktuell ist die Situation ja nicht so. Wir würden natürlich gerne einen dritten Fermenter bauen, aber dazu fehlt uns momentan auch noch ein Teil Input. Der Input muss auch weiter steigen.
Input heißt Rohstoff.
Ja, genau, zur Steigerung der angelieferten Mengen hier, die wir verarbeiten dürfen. Aktuell läuft ja hier in Frankfurt, in 10 Frankfurter Stadtteilen, ein Großversuch, in dem die Biotonnen in den Sommermonaten wöchentlich statt alle 14 Tage geleert werden. Das soll dazu beitragen, die Mengen zu steigern. Das tut es auch, dann haben wir schon nachgewiesen. Ist jetzt das dritte Jahr, in dem der Versuch läuft und wir sind so jährlich mit einer Steigerung zwischen 8% und 10% dabei. Reicht aber noch nicht ganz, um einen dritten Fermenter auszulassen. Da müssen wir noch ein bisschen mehr kriegen. Deswegen zeitlich beantworten ist schwer zu sagen, aber das wird wohl noch ein paar Jahre dauern.
Herr Dumin, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch, für diesen Einblick in ein PPP, in eine Public-Private-Partnerschaft zwischen einem öffentlichen Unternehmen und einem privaten Unternehmen, der Remondis. Das war ein prima Einblick in einen Schlussstein für die Kreislaufschließung von biogenen Rohstoffen zu Dünger und auch zu Biogas, also zu einer Energiequelle, mitten in der Stadt Frankfurt. Das ist vielleicht manchem gar nicht bewusst, dass die Abfälle, die wir in die braune Tonne tun, einen kurzen Weg haben und dann zu sinnvollen Produkten führen. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank auch.
Der Innovationsraum BioBall wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wollen mehr über Bioökonomie erfahren oder Teil des BioBall Innovationsraums werden? Mehr Infos finden Sie auf unserer Webseite unter www.bioökonomie-metropolregion.de. Wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder bei der nächsten Episode dabei sind. Dieser Podcast wurde produziert von DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.